Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier zu unserer Buchvorstellung mit Helmut Matthies unter dem Titel Gott kann auch anders und was ich sonst noch erfahren habe. Wer das kirchliche oder auch das gesellschaftspolitische Geschehen etwas verfolgt, erlebt es immer wieder, dass Gott für ganz bestimmte Interessen in Haftung genommen wird. Da ist Gott entweder für diese oder ganz bestimmt doch gegen jene Partei oder für die Ehe für alle oder für die unbegrenzte Zuwanderung von Migranten oder für die Energiewende oder. All das sind Versuche, Gott in das eigene Denksystem, in die eigene Weltanschauung zu zwingen. Gott aber ist anders. Gott kann auch anders, wie Helmut Matthies in seinem Buch zeigt. Dabei geht es nicht einmal in erster Linie um die große Politik oder um die Kirchenpolitik, sondern um sehr persönliche Erfahrungen, die Helmut Matthies in seinem bisherigen Leben gemacht hat. Gott passt in keine Schublade und in kein Konzept, so schreibt er. Er ist der ganz andere. Und wo das persönliche Verstehen an seine Grenzen kommt, da bleibt eben nur das Vertrauen. Das Vertrauen, dass Gott gut und in allen Nöten gegenwärtig ist. Helmut Matthies ist Theologe, Pfarrer und Journalist. Er studierte evangelische Theologie in Berlin, Hamburg und Heidelberg. 1978 begann er zunächst bei der Deutschen Presseagentur und übernahm dann die Leitung der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, die er bis 2017 innehatte. Die Krönung seiner Laufbahn freilich erfuhr 2009, als ihm der Gerhard Löwenthal Ehrenpreis der FKBF zuerkannt wurde. Lieber Herr Matthies, ich heiße Sie in der Bibliothek des Konservatismus. Herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank für die überaus freundliche Begrüßung. Ich bin ganz überrascht, dass so viele gekommen sind, denn beim Thema Gott und Kirche, da erwartet man meistens leere Ränge. Ich war neulich im Havelland, wo meine Vorfahren herkommen, im Gottesdienst und es wird 10 Uhr. Und ich denke, was ist denn hier los? Bist ganz allein, hoffentlich kommt der Pfarrer. Und der Pfarrer kam auch tatsächlich und meinte, ach naja, das lohnt sich nicht. Es würde öfter passieren, wir könnten Kaffee trinken. Ich sagte, nein, ich will jetzt hier einen ordentlichen Gottesdienst haben. Kaffee trinken war danach. Und im Übrigen, es läuft doch alles biblisch ab, die Norm ist erfüllt. Jesus hat ja gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, also wir sind zwei, es braucht jetzt nicht mehr. Oder in Brandenburg an der Havel, wo ich leben darf, wurde bei eBay eine katholische Kirche zum Kauf angeboten. Es kam einfach keiner mehr, also hat man sich gesagt, nutzen wir eBay. Und ein paar Evangelische haben sich dann gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Eine Kirche in einer riesigen Siedlung, wo überhaupt niemand mehr religiös aktiv ist. Also ein paar Freunde haben die Kirche dann gekauft und ich darf da jetzt in einem Gemeindegründungsprojekt mitarbeiten. Also es gibt auch Positives. Ja, ich schätze die Arbeit der Bibliothek des Konservatismus sehr, weil ich mit dem Stifter Caspar von Schrenck-Notzing in den 80er und 90er Jahren zusammen Journalistentreffen bei der Frankfurter Buchmesse organisieren durfte und auch bei einer ganzen Reihe von Treffen in seiner Heimatstadt München dabei sein konnte. Und da hat er schon immer davon geredet, ja, was wird einmal, wenn ich nicht mehr da bin, meine ganzen Bücher und das ganze Engagement mit Kritikon. Und von daher freue ich mich, dass das hier alles so wunderbar aufgehoben ist und weitergeht und jetzt sogar die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich dazu, ja, ist eine große Ehre, dass ich hier sein kann. Also, Thema, Gott kann auch anders. Dr. Fenske hat es schon gesagt, jede Zeit hatte ihr Bild von Gott. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, Das Weiße Band. Kurz vorm Ersten Weltkrieg wird das Gottesbild sehr dramatisch dargestellt. Da war Gott der Zornige, der Kämpferische, der Kriegerische, der Patriotische, im Zweifel rechts. Heute ist alles etwas umgekehrt. Im linksliberalen Milieu ist Gott friedensbewegt, feministisch und multireligiös. Bei den theologisch-liberalen warnt er vor der Klimakatastrophe und der AfD. Und bei den theologisch-konservativen, da verkörpert ist oder ist Gott verkörpert vor allem durch Jesus Christus und engagiert sich besonders gegen die Abtreibung. Und bei den Charismatikern ist er der Heilende, der sehr liebe Freund. Wer ist denn nun Gott tatsächlich, wenn man so die Jahrhunderte überblickt? Also wenn ich die Bibel lese, ist er nach meinem Empfinden vor allen Dingen souverän. Gott ist eben Gott. Und wenn man das nicht bedenkt, dass Gott ja seine Entscheidungen nicht von uns abhängig macht, sondern den größeren Überblick hat, dann wird man eben enttäuscht, weil Gebetswünsche nicht so erfüllt werden, wie man es sich wünscht. Aber Enttäuschungen können ja auch eine große Chance sein, denn sie befreien von Täuschungen, können so zur Wahrheit führen und damit zum Segen werden. Darum geht es also auch in meinem kleinen Büchlein. In 12 Beiträgen habe ich ja meist persönliche Erfahrungen wiedergegeben als Journalist und als normaler Christ. Ich möchte jetzt nur auf 4 Beiträge eingehen, mehr kirchenpolitischer Art, weil ich mir vorstelle, dass Sie das vielleicht am meisten interessieren wird. Also, Gott kann auch anders, Beispiel Wiedervereinigung. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Der eiserne Vorhang fiel, obwohl viele geglaubt hatten, er würde nie fallen. Es ist das merkwürdige Phänomen, es gibt keine Kirche, keine Synode, die bis November damit gerechnet, 89, damit gerechnet hat, geschweige denn die Wiedervereinigung Deutschlands gefordert hätte. Schon allein deshalb muss das Ende dieses Unrechtsregimes meines Erachtens mit Gott zu tun haben. Zum Positiven beim Thema Kirche und Wiedervereinigung, damit das nicht einseitig wird, denn es hat fast immer alles 2 Seiten. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg und besonders nach dem Mauerbau keine einzige Institution in Deutschland, die so verbunden blieb in Ost und West wie die Kirche. Jede Landeskirche, jeder Kirchenkreis und viele Gemeinden im Westen hatten eine Partnerkirche bzw. Partnergemeinde in der DDR. Und in den 40 Jahren der deutschen Teilung flossen über 4.500 Millionen DM-Kirchensteuermittel wie Staatsgelder über die evangelischen Landeskirchen des Westens in den Osten. 40-60% der Haushalte der Ostkirchen wurden vom Westen finanziert. Die Hilfe, die es hier erfreulicherweise gab, erfolgte stets aus mitmenschlichen, christlichen Gründen, nie aber aus nationalen, etwa um die deutsche Einheit zu befördern. Das hängt damit zusammen, dass das Verhältnis der evangelischen Kirche zu Nation, Heimat, Patriotismus seit 1945 total gebrochen ist. War man bis dahin oft extrem patriotisch und betonte das Nationale über alle Maßen, so waren nach Kriegsende bereits die Begriffe tabu. Vom deutschen Volk wurde nur in Schulderklärungen im Blick auf das Dritte Reich gesprochen, ansonsten redete man von Gesellschaft. Die Teilung Deutschlands wurde vielfach als Gericht Gottes über die Schuld des deutschen Volkes und seiner Kirchen im Dritten Reich angesehen. Merkwürdigerweise hat kaum jemand mal die Konsequenz eines solchen Verständnisses auch nur angedacht. Wenn das so wäre, dass es ein Gericht war, die Teilung, dann wäre Gott ungerecht. Dem Westen hätte er Wohlstand in Freiheit und dem Osten eine Art Gefängnis, wie Gauck einmal die DDR bezeichnete, zugedacht. Doch die Menschen im Osten waren ja nicht hitlerhöriger als die im Westen. Trotzdem galt überall, was einer der führenden evangelischen Theologen aus Berlin, Professor Gollwitzer, noch 1985 so ausdrückte: Wir sollten endlich aufhören, die deutsche Teilung zu beklagen. Wir sollten uns damit abfinden. Wie offiziell über die Wiedervereinigung gedacht wurde, macht das gemeinsame Wort der westlichen EKD und des östlichen DDR-Kirchenbundes 40 Jahre nach Kriegsende, also 1985, deutlich. Wörtlich heißt es: Wir bitten alle Menschen in den beiden deutschen Staaten, nicht eine Wiederherstellung früherer Verhältnisse zu verlangen, also eine Wiedervereinigung, die nicht zu haben sind. IDEA, wo ich 40 Jahre arbeiten durfte, hat in so gut wie jedem Interview mit einem Kirchenleiter immer die Frage nach der Wiedervereinigung angesprochen. Und es war so, also man sah die Gesichtszüge verkrampften sich bei der Frage. Es war so, als ob man etwas völlig Unerhörtes gefragt hätte, etwa: Herr Bischof, wie oft haben Sie Ihre Ehe schon gebrochen? Es war, mehrere haben mich gebeten, doch auf diese Frage zu verzichten, oder sie haben gelabert. Aber niemand hat gesagt, warum nicht. Geradezu exemplarisch war dann die Situation im Jahr der Friedlichen Revolution beim Deutschen Evangelischen Kirchentag im Juni 1989 hier in West-Berlin. Also keine 5 Monate vor dem Fall der Mauer, wandten sich sämtliche Kirchenleiter aus West und Ost gegen jedes Reden von der Wiedervereinigung. Einen Monat später, im Juli 1980, rief der Weltkirchenrat bei seiner Zentralausschusssitzung in Moskau samt den zahlreichen west- wie ostdeutschen Delegierten dann tatsächlich zur Wiedervereinigung auf in Korea. Keiner stand auf und sagte: Wenn wir uns schon mit diesem politischen Thema beschäftigen, dann gäbe es hier ganz nah bei uns auch etwas wieder zu vereinigen. Manfred Stolpe, gestern war ja die große Gedenkfeier mit dem Bundespräsidenten in Potsdam, er war der bekannteste Kirchenmann in der DDR, bezeichnete noch 5 Wochen vor dem Fall der Mauer im Spiegel jedes Reden von der Wiedervereinigung als objektiv friedensgefährdend. Ich selbst habe das auch gemerkt, als ich ein Jahr vor der Wiedervereinigung im Oktober 1989, also einen Kommentar mit der Schlagzeile Wiedervereinigung, was sonst veröffentlichte, rief mich mein Kirchenpräsident, der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, an und meinte, eine solche Ansicht sei rechtsradikal. So etwas Friedensgefährdendes dürfe ein hessen-nassauischer Pfarrer wie ich nicht schreiben. Und ich wurde einbestellt zum Personalgespräch. Thema Nummer 1, es ist wie aus einer anderen Welt, wenn man das heute hört und liest. Vor dem Zusammenbruch des DDR-Regimes war in allen Synoden und Kirchenleitungsberichten vor allem das ferne Südafrika mit seiner Apartheid. Wie extrem einseitig die Kirche damals war, zeigt, dass der Rechenschaftsbericht der Leitung der EKD zu Beginn der Synode 4 Tage vor dem Fall der Mauer, als es also in der DDR brodelte, in diesem Bericht wurde auf 153 Zeilen sich mit der Situation in Südafrika beschäftigt und mit 26 mit der DDR. Kein einziger Kirchenmann wagte auf dieser Synode auch nur von freien Wahlen, geschweige denn von der Wiedervereinigung, zu reden. Ein Jahr später war es dann super peinlich, der sogenannte Glockenstreit. Auch das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Der Architekt des Vereinigungsvertrages, Kanzleramtsminister Rudolf Seiters, hatte vorgeschlagen, am 3. Oktober als Tag der Freude sollten Gottesdienste veranstaltet werden und die Glocken sollte man läuten. Die EKD lehnte jedes Glockenläuten ab. Dazu schrieb die FAZ: Die EKD hat erklärt, Glocken riefen nur zum Gottesdienst und zur Andacht. wirklich. Man muss nur auf die Straße gehen und die Ohren aufmachen. Die Glocken verkünden auch volle halbe Viertelstunden. Helmut Kohl reagierte mit folgenden Worten auf die EKD. Auch das kann man sich kaum vorstellen, wenn man an Worte von Angela Merkel denkt. Die Argumente der Kirchen gegen das geplante Glockenläuten sind an Dämlichkeit, Torheit und Hinterfotzigkeit nicht zu überbieten. Fazit: Ohne den Zusammenhalt der Kirchen wäre die deutsche Einheit sehr viel mühsamer gewesen. Ein Lob also den Taten. Hätte der Herr der Geschichte freilich auf die Worte deutscher Bischöfe gehört, gäbe es sie überhaupt nicht. Die zweite Diktatur in Deutschland im 20. Jahrhundert ist freilich weder umfassend politisch noch kulturell, journalistisch oder gar kirchlich aufgearbeitet worden. Bisher wurde nicht einmal ansatzweise untersucht, welchen Einfluss auf kirchliche Beschlüsse und Personalentscheidungen die zahlreichen IMs der Stasi in West wie Ost hatten. Muss ich mal vorstellen, in der DDR wurden mindestens 2 Landesbischöfe unbestritten als Stasi-Mitarbeiter geführt, mindestens 2 Leiter von Landeskirchenämtern und so weiter. Es ist nichts aufgearbeitet. Dass die DDR-Diktatur friedlich endete, kann man nur als Wunder Gottes verstehen. Umso unverständlicher ist, dass die Kirchen immer noch nicht die zahlreichen Christen gewürdigt haben, die Gott als Werkzeuge für dieses Wunder eingesetzt hat. Die Christen unter den 280.000 Gewissensgefangenen der DDR, die in den Zuchthäusern ihren Glauben bezeugten. Die mutigen Christen in den Bürgerrechtsbewegungen, die tausenden junger Leute, die sich der atheistischen Jugendweihe und der Mitgliedschaft in der FDJ verweigerten und deshalb oft kein Abitur und keine Karriere machen konnten. Sie erhalten heute vielfach eine geringere Rente als die Funktionäre der Diktatur. Es fehlt hier an Ausstellungen, Podien, auf Synoden, auf Kirchentagen und Akademietagungen. Dass der Mensch denkt, Gott lenkt, Gott war anders, als viele gedacht haben. Er hat zur Wiedervereinigung geführt. Jetzt ein Bogen weg von dem Spezialthema Wiedervereinigung auf die große Frage, wird die Volkskirche überleben? Ein Thema, das sehr bedeutsam geworden ist angesichts der Zahlen, die besonders im letzten Jahr veröffentlicht worden sind. Ich fange schon mal mit der Bilanz an. Die Landeskirchen in Deutschland sind zwar reich an Steinen, nämlich Gebäuden, und Geld. Sie haben noch nie so viel Geld eingenommen wie in den letzten Jahren, aber arm an geistlicher Kraft und überzeugten Mitgliedern. Im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche ist die evangelische Kirche national orientiert. Das kann ein großer Vorteil sein, da man die Bedürfnisse und die Kultur seiner Mitglieder besser kennt als vermutlich ein Papst, der für die ganze Welt zuständig ist. Dieser Vorzug geht allerdings verloren, wenn es wie bei der EKD kaum wirksame Mechanismen gibt, die dafür sorgen, dass Einseitigkeiten unterbleiben. Die EKD hat im 19. Jahrhundert weithin die Arbeiter vernachlässigt und sich am Bürgertum wie Adel orientiert. In der auf dem Ersten Weltkrieg folgenden Weimarer Republik wurde die Monarchie bevorzugt und die Demokratie beargwöhnt. In der Zeit des Nationalsozialismus standen alle Landeskirchen mehr oder weniger auf Seiten Hitlers, selbst noch nach dem Attentat auf ihn am 20. Juli 1944. Keine Landeskirche trat dezidiert für die Juden ein. Es gab nur wenige wirkliche Widerstandskämpfer in den evangelischen Kirchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum waren die Kirchenleitungen in Ost und West mehrheitlich politisch und teilweise auch noch theologisch konservativ orientiert. Im Westen änderte sich das im Zuge der Studentenrevolution der 68er. Die Kirchen rückten nach links. Und im Osten beugte man sich dem Druck der SED Und im Gegensatz zur katholischen Kirche wurde die evangelische Volkskirche geteilt in eine West-EKD und einen Bund der evangelischen Kirchen in der DDR. Wo bleiben die Konservativen in der EKD? Ich muss das alles so ein bisschen raffen und auf Differenzierungen jetzt hier verzichten. Die Leitung der über 20 Millionen Mitglieder zählenden Volkskirche, der Rat der EKD, weist seit langem keinen mehr aus, der sich öffentlich als politisch und theologisch konservativ bezeichnen würde. Fast alle Repräsentanten des landeskirchlichen Volksprotestantismus in Deutschland in den letzten 20 Jahren sind Mitglieder der SPD. Die Ratsvorsitzenden Wolfgang Kuber, Nikolaus Schneider bis hin zum letzten Heinrich Bedford Strom. Sie lassen ihre Mitgliedschaft während der Amtszeit ruhen, aber man kann ja trotzdem sein Denken nicht ruhen lassen. Das letzte sich als theologisch und politisch konservativ bezeichnende EKD-Ratsmitglied ist auch das bekannteste überhaupt gewesen, der ZDF-Moderator Peter Hane, der von 1992 bis 2009 Mitglied im Rat war, aber dort, wie er selbst oft betont hat, mit seinen Ansichten alleine stand. An dieser einseitigen Entwicklung wurde in den letzten Jahren vielfach Kritik geübt. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Beckstein fasste seine Erfahrungen in den Synoden mit den Worten zusammen: Dort ist nur das linksliberale Milieu erwünscht. Wer diese Tendenz kritisiert, wird finanziell abgemahnt. Weil IDEA war noch zu meiner Zeit oft daran erinnert, dass die EKD nicht einseitig sein dürfe, wenn sie Volkskirche bleiben wolle, hat deren Synode Ende 2017 den ohnehin geringen Zuschuss, den wir von ihr bekommen haben, gestrichen. Das Ganze geschah ohne vorherige Ankündigung wie Begründung und ohne eine einzige Gegenstimme. Und hier sehen wir das Hauptproblem. In der Volkskirche, es fehlt jegliche Opposition in theologischen wie ethischen Fragen in den Synoden und gleichzeitig gibt es einen Mangel an geduldeter Meinungsfreiheit. Angesichts der mittlerweile jahrzehntelangen Diskriminierung theologisch-konservativer Positionen mutet es merkwürdig an, dass man nicht auch die Kirchensteuern von Konservativen ablehnt. Für mich ist jedenfalls verwunderlich, dass Konservative noch keinen Kirchensteuerboykott ausgerufen haben. Ihre Feindesliebe ist mittlerweile geradezu überirdisch. Die Folge der Einseitigkeit der EKD und natürlich teilweise auch der demografischen Entwicklung, wobei die Kirchenaustritte alles übertreffen, was Demografie angerichtet hat, gab es 1950 noch 41 Millionen Evangelische. So ist ihre Zahl mittlerweile auf die Hälfte geschrumpft. Nur noch knapp 21 Millionen gehören den 20 Landeskirchen an. Es ging also jedes zweite Mitglied, das muss man sich mal vorstellen, verloren. Trotz des unglaublichen Mitgliederschwundes sind bisher keine Kursänderungen in Sicht. Ich werde oft gefragt, ob man nicht deshalb als Christ aus der Landeskirche austreten müsste. Nun, ich kann jeden verstehen, der sich zu diesem Schritt entschlossen hat, nachdem er sich zumindest bemüht hat, gegen Fehlentwicklungen vorzugehen. Die entscheidende Frage ist jedoch, wohin tritt, wer austritt? Fest steht, jeder Christ braucht eine Gemeinde, die ihm geistlich und menschlich eine Heimat bietet. Bevor man sich aber jahrelang in Auseinandersetzungen mit einem theologisch oder politisch liberalen Pfarrer bzw. einer Pfarrerin verkämpft, sollte man in eine christuszentrierte Gemeinde überwechseln. Das kann in der Landeskirche sein, das können aber auch freikirchliche Gemeinden sein. Der Leiter hier der Bibliothek, Pfarrer Dr. Fenske, ist ja auch Pfarrer einer Freikirche, der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche. Ich mache nun 8 Vorschläge für eine Erneuerung der Volkskirche, nenne jetzt aber um der Zeit willen nur 5 und die auch nur ganz kurz. Wenn sich etwas ändern soll, muss sich die ganze Kirche auf Mission umstellen. Bisher spielt das Thema Mission jedoch in keiner Synode tatsächlich eine Rolle. Die Debatten in Kirchenparlamenten drehen sich weiterhin um Migration, Feminismus, Klimawandel, Homosexualität oder Rechtsextremismus. Nicht aber um das, was Jesus Christus in erster Linie wünschte. Wie schaffen wir es, möglichst viele Mitbürger mit der christlichen Botschaft zu erreichen? Ich mache dann einen Vorschlag. So wie die deutsche Bundesregierung beispielsweise den sogenannten Armutsbericht über die Lebensbedingungen in Deutschland vorlegen muss, sollte die Leitung der EKD jedes Jahr auch einen Bericht zur Lage der Christianisierung in Deutschland veröffentlichen. Ein zweiter Vorschlag: Jede Kirchenleitung sollte Rechenschaft ablegen über die Ursachen von Austritten. Keine Synode hat bislang eine Kirchenleitung aufgefordert, zu erklären, warum in einem Jahr wie 2018 220.000 Mitglieder EKD-Mitgliedskirchen verlassen haben. Um hier zu einer Änderung zu kommen, mache ich noch weitere Vorschläge, beispielsweise einen Bund der Kirchensteuerzahler zu gründen, ähnlich wie es den Bund der Steuerzahler gibt. Auf diese Weise könnte möglicherweise mehr als bislang gewährleistet werden, dass Kirchensteuer und Staatszuschüsse nicht für kirchenferne Projekte ausgegeben werden. Dritter Vorschlag: Nicht jeder sollte Pfarrer werden dürfen. Das größte Problem der Volkskirche sind für mich die vielen Pfarrer. Ich habe das ja nun selbst erlebt als Pfarrer, die, wie Umfragen ergeben haben, nicht an das glauben, was die Kirche zu verkündigen hat. Es ist ja ganz einfach im apostolischen Glaubensbekenntnis exemplarisch zusammengefasst. Von daher sollte Zugang zum Vikariat und später zum Pfarramt nur solchen Theologen gewährt werden, die überzeugend darlegen können, dass sie inhaltlich und nicht nur formal den Bekenntnissen ihrer Kirche zustimmen. So wie kein bekennender Vegetarier Marketingchef einer Bratwurstfabrik werden könnte, sollte auch niemand als Pastor wirken, der die wichtigsten Inhalte des Glaubens an Christus leugnet. Viertens, um die massiven Einseitigkeiten in Landessynoden wie in der EKD-Synode zu mindern, sollte alle erwachsenen Kirchenmitglieder die Kandidaten für Synoden direkt wählen können. Das ist bisher nur in Württemberg der Fall und entsprechend sieht es da auch anders aus als in fast allen anderen Landeskirchen. Letzter Vorschlag: Noch nie in ihrer Geschichte haben die Volkskirchen so viele Kirchensteuern erhalten wie in den letzten Jahren. Beide bekamen 2018 je rund 6.000 Millionen Euro. Milliarden klingt ja heute schon wie Peanuts, deshalb sage ich das immer in Millionen. Die vielen Kirchensteuern haben bisher wirksame Reformen und Kursänderungen verhindert. Man bedauert zwar, dass die Mitgliederzahl stark schrumpft, nimmt aber keinen Kurswechsel vor, weil ja Geld mehr als nötig da ist. Die FAZ überschrieb einen Artikel mit der Überschrift: Die Kirchen schwimmen im Geld. Von daher sollte baldmöglichst eine Reform der Kirchensteuervergabe in Angriff genommen werden. Bisher haben 99,99% aller Mitglieder keine Möglichkeit, auf die Verwendung ihrer Kirchensteuer wirklich Einfluss zu nehmen. Die weithin theologisch und politisch einseitig besetzten Synoden und Kirchenleitungen können so ohne Probleme die Finanzierung von kirchenfremden, ja teilweise sogar unbiblischen Aktionen und Werken ermöglichen, beispielsweise ein Genderzentrum in Hannover. Deshalb sollte jeder Kirchensteuerzahler, wenn er denn möchte, bei 50% seiner Kirchensteuern selbst entscheiden können, für was sie innerkirchlich verwandt werden können. Angesichts des Desasters in weiten Teilen, muss man leider sagen, der evangelischen Volkskirche, überlegen sich natürlich, oder auch Freunde von mir und Vorbilder von mir, ob sie nicht in die katholische Kirche übertreten sollten. Christa Mewis hat das getan, Birgit Kelle, ein Professor, bei dem ich gehört habe, Professor Horst Birkle, der Regierungssprecher der deutschen Bundesregierung, Steffen Seibert und viele andere. Deshalb habe ich auch einen Artikel geschrieben von der Versuchung, katholisch zu werden. Nun könnte man ja sagen, wie kann man auf so eine Idee kommen angesichts der unglaublich vielen Missbrauchsfälle? Als im letzten Sommer die hohe Zahl von Kirchenaustritten aus der katholischen Kirche veröffentlicht wurde, meinten sofort zahlreiche Medien und Kirchenvertreter, der Grund liege in den vielen Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch durch Priester und ihrer mangelnden Aufarbeitung. Sogleich glaubte man auch, die Ursache für das Übel zu wissen, die Ehelosigkeit der Priester. Doch wenn das ein Hauptgrund wäre, dürfte es nur wenige solche Übergriffe durch evangelische Pastoren geben, sind sie doch in der Regel verheiratet. In diese Debatte kam zur großen Überraschung eine Studie veröffentlicht der Universität Ulm. Und diese Studie ergab, wahrscheinlich wurde deshalb auch kaum über sie berichtet, dass es genauso viele bis auf die, also Tausenderzahl, sexuelle Übergriffe durch Pastoren und Mitarbeiter in evangelischen Kirchen gibt, wie durch katholische Amtsträger. Hat mich auch selbst überrascht, aber zeigt, das Thema Missbrauch ist also längst nicht spezifisch katholisch. Meine Begegnungen mit Katholiken sind jedenfalls fast immer positiv gewesen. Als Kind und Jugendlicher habe ich alleine 4 Priester erlebt im Nachbarhaus. Mein Elternhaus stand neben einem Pfarrhaus. Und als Leiter von IDEA habe ich auf der einen Seite erleben müssen, dass zahlreiche evangelische Kirchenleiter sich dem Zeitgeist theologisch und ethisch angepasst haben und dass demgegenüber katholische Bischöfe waren, die für mich wie ein Fels in der Brandung wirkten. Allen voran Kardinal Meißner in Berlin und Köln oder Erzbischof Düber in Fulda. Es war die Zeit in 70er, 80er und teilweise 90er Jahren, wo bei Sitzungen von Evangelikalen so mancher Leiter eines evangelikalen Verbandes angesichts der Entwicklung in der EKD stöhnte, es ist zum Katholischwerden. Tief beeindruckt haben mich da 3 Treffen mit deutschsprachigen katholischen Medienleuten in Rom in den letzten Jahren. Besonders mit Begegnungen mit dem für Ökumene zuständigen Kardinal Kurt Koch haben mich geprägt. Nach dem 2. Treffen rief ich vom Flughafen in Rom meine Frau mit den Worten an: Wenn ich hier noch eine Stunde länger mit Kardinal Koch erlebe, trete ich über. Nun, meine Frau sagte, nimm jetzt endlich das Flugzeug. Also ich bin weiter evangelisch und habe auch weiterhin gewisse Bedenken, besonders was die Rolle Marias anbetrifft. Der entscheidende Grund aber, warum ich die Idee nicht oder die Versuchung nicht nachgebe, in die katholische Kirche überzutreten, ist ihr Zustand in Deutschland. Hier sehe ich eine ungute Protestantisierung. Katholische Bischöfe sehen sich offenbar nicht mehr als Alternative zu vielen evangelischen Kollegen, sondern vertreten mit ihnen gemeinsam bedenkliche Positionen. Dass auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Marx, zusammen mit dem IKD-Ratsvorsitzenden in Jerusalem sein Amtskreuz abgenommen hat, haben nicht nur katholische Christen nicht begreifen können. Beide bedauerten erfreulicherweise inzwischen, dass sie sich so verhalten haben. Umso unverständlicher ist, dass beide in ihren Grußworten zum islamischen Fastenmonat Ramadan im letzten Sommer den Herrn ihrer Kirche, Jesus Christus, mit keinem Wort erwähnten. Schämt man sich seiner? Auch auf diese Weise begeben sich manche katholische Oberhirten in der Nähe einer unheilvollen protestantischen Zeitgeisttheologie. Wenn beispielsweise evangelische Bischöfe die Freitage für die Zukunftsbewegung loben, dann erwartet man das, das ist vorauszusehen. Dass diese Demos aber vom katholischen Erzbischof in Berlin, Heiner Koch, mit dem Einzug Jesu in Jerusalem verglichen werden konnten, grenzt für mich an Blasphemie. Bischöfe haben nach dem Neuen Testament den Auftrag, die christliche Botschaft allen Menschen glaubwürdig zu vermitteln. Wenn sie aber in der Bevölkerung vor allem bekannt sind durch politische Aussagen, verfehlen sie in einer Demokratie mit zahlreichen Parteien ihr Amt. Wenn ich einen Brandenburger in den letzten Monaten gefragt habe, ob er den Berlin-Brandenburg-Schlesischen Bischof Dröge kennt, dann lautete die Antwort meist nein. Und wenn ja, dann oft mit dem Zusatz, ist das etwa der, der immer gegen die AfD wettert? Warum wohl sagte niemand, ist das nicht der Bischof, der uns ermuntert, Christ zu werden? Ich sehe eine große ökumenische Verheißung darin, wenn wir uns als Evangelische und Katholiken auf das allein Christus einigen könnten. Denn nur das Bekenntnis zu Christus in Wort und Tat ist die Eintrittskarte in den Himmel. Eine wesentliche Gruppe unter uns Christen hat bereits Einheit erfahren und gelebt. Die große Zahl der verfolgten Christen, über 100 Millionen auf der Welt. Denn die Verfolger kennen weder Katholiken noch Protestanten. Sie verfolgen sie auch nicht, weil sie verschiedenen Konfessionen angehören, sondern weil sie sich zu Christus bekennen. Die Verfolgung schweißt sie zusammen. Das wird aus vielen Epochen und Staaten berichtet, wo Christen leiden. Papst Franziskus hat recht. Die Ökumene, die auf jeden Fall bereits biblisch gelebt wird, ist die Ökumene des Blutes. Zum Schluss etwas noch ganz kurz aus dem Beitrag, der Anlass war, überhaupt ein solches Büchlein herauszugeben. Meine Frau bekam 2 Wochen nach ihrem Eintritt in den Ruhestand mit 61 die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bis dahin war sie als Ärztin tätig und topfit. Sie ist vorzeitig in Rente gegangen, weil wir beide noch einiges vorhatten. Die 8 Monate Leidenszeit bis zu ihrem Heimgang vor 1,5 Jahren hat mich sehr geprägt und hat auch mein Bild von Gott, von Sterben und Leid sehr verändert. Und das beschreibe ich eben in dem Büchlein auch sehr ausführlich. Ich möchte nur die beiden Schlussabsätze noch vorlesen. In der Zeitschrift Apothekenumschau werden immer wieder einmal Tipps gegeben, wie man alt wird. Meine Frau hat alles, ohne das je bewusst als Ziel vor Augen gehabt zu haben, befolgt. Sie hat nie geraucht, nie Alkohol getrunken, sich gesund ernährt, ist prinzipiell optimistisch gewesen. Danach hätte sie, laut Apothekenumschau, über 80 Jahre alt werden müssen. Sie starb leider 20 Jahre früher. Durch ihren gesunden Lebensstil hat sie sich vermutlich einige Krankheiten erspart. Aber Gott allein bestimmt das Ende. Er ist der Herr über Leben und Tod. Deshalb ist das größte Heilungswunder für mich, Ja zu Gottes Wegen sagen zu können. Und dieser Weg verläuft für jeden anders. Der große russische Dichter Fjodor Dostojewski hat recht. Sage Ja zu deinem Schicksal, denn es ist Gottes Weg mit deiner Seele. Wir haben Pläne, aber Gott hat ein Ziel mit uns. Im Himmel werden wir spätestens einmal erfahren, warum er mit uns auf krummen Wegen gerade gegangen ist. Und auf den Himmel dürfen wir uns freuen. Stimmt eben nicht, wenn Marxisten meinen, Christen werden auf Jenseits vertröstet. Das Gegenteil ist der Fall. Sie werden aus dem Jenseits getröstet. Der Tod ist für sie so ein Sprung in die Arme Gottes. Vielen Dank fürs Zuhören.